Ja, das Thema haben wir heute, warum lässt ein liebender Gott so viel Leid zu? Das ist herausfordernd. Ihr habt bei dem Anspiel vorhin, dem kurzen Theaterstück ja gemerkt, auf einmal ist Gott in der Anklage. Und Jona, Hiob und Hannah, für die ist es am Ende gut ausgegangen. Aber wir haben auch gehört, fast 8 Milliarden haben die ähnliche Frage. Und damit ist gesagt, jeder hat mit diesem Thema Leid irgendwie zu tun und der Frage, wie gehen wir damit um? Und deswegen, auch wenn du hergekommen bist, hast du bestimmt eine persönliche Geschichte damit. Und Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag sehen wir Bilder in den Nachrichten oder wir hören auch eben von Katastrophen dieser Erde. Erdbeben, Waldbrände, Tornados, es gibt Dürrekatastrophen, Terroranschläge und ganz aktuell natürlich auch die Pandemie oder eben Kriege, Krieg in der Ukraine ganz in der Nähe, Energiekrisen. Ja, aber eben auch Krankheiten, Behinderung, Schmerzen, alles Fragen, die, ich sage mal, so sind, dass keiner wirklich dran vorbeikommt. Und wir wissen es von uns selbst oder auch aus unserer Umgebung, wo das auch gerade drin vorkommt, das Thema Leid. Und dann die Frage, warum lässt Gott das zu? Und ich möchte 6 Versuche machen, ich nenne es bewusst Versuche, sich diesem Thema zu nähern. Der Frage, warum lässt ein liebender Gott so viel Leid zu? Der erste Versuch, ich will ihn ganz kurz halten, aber wir kommen nicht dran vorbei, es ist der philosophische Ansatz. Gott sitzt auf der Anklagebank und er muss sich rechtfertigen gegen unsere Vernunft, weil wir kommen und fragen Gott, wie kann das angehen? Und da ist der Philosoph Epikur nur ganz kurz erwähnt, wenn wir das Leid erleben, stimmt etwas nicht mit Gottes Macht oder es stimmt etwas nicht mit Gottes Liebe, sagt er. Gottes Macht, wenn er das nicht verhindern kann, dann ist er machtlos, ist also kein Gott wirklich, der da zuständig ist. Oder es stimmt etwas nicht mit Gottes Liebe, weil er sagt, dann ist das ja kein Mensch, kein Gott, der eine Beziehung hat, der Liebe verspricht und sie nicht hält. Und wir merken, ein Philosoph entscheidet ganz vom Verstand, sucht solche Lösungen. Aber was hilft es, wenn das Leid unser Herz trifft? Wenn wir davon betroffen sind. Und deswegen ein zweiter Ansatz, wenn es ernst wird, der Versuch, das Leid zu erklären, was ist, wenn es ernst wird? Und wir hatten vorhin in dem Anspiel ja schon Hiob und ihr kennt, Hiob ist ein Symbol für unerträgliches Leid. Eine Figur, die in der Bibel beschrieben ist, ausführlich und hat wirklich, er hat verloren seine Kinder innerhalb kürzester Zeit, die er liebte. Er hat verloren seinen kompletten Besitz, das war damals die Existenzfrage. Und er hat die Gesundheit verloren und gegen schwere Krankheit eingebüßt. Und da die Frage natürlich, wo ist der liebende Gott? Und dann ist seine Frau, die sagt, schwöre diesem Gott ab. Und Hiob, was macht er? Er sagt Gott nicht ab. Er kommt in diesen furchtbaren Kampf und er klagt Gott. Er schimpft Gott an. Immer wieder bringt er die Not vor Gott. Er verflucht sogar den Tag seiner Geburt und er schlägt die Vertröstungen der Freunde aus. Aber eines tut er nicht. Er lässt Gott nicht eben in Ruhe. Und das ist das Zipfelchen Hoffnung, was wir jetzt hier mitnehmen an diesem Tag. Auch Protest und Klage, ja, das ist wichtig, auch Hiob tut es, aber er bleibt Gott zugewandt. Und wenn wir Gott mit diesem Leid klagen, ja, weinen, protestieren, schimpfen, tun wir das. Aber bleiben wir Gott zugewandt? Wer klagt, lässt Gott nicht los. Das lernen wir von Hiob. Das ist, wenn es ernst wird, dann hilft nämlich keine Theorie, das haben wir sicher schon gemerkt, sondern am Sterbebett, in der Arztpraxis und in der Erfahrung des Leides hilft es nur, was wirklich greift, wo wir ganz persönlich merken, ja, Gott hört, Gott sieht es. An der Stelle vielleicht ein persönliches Beispiel. Es war für uns als Familie, für meinen Vater, aber auch für mich als einer der 5 Geschwister, sehr schwer zu erleben, dass meine Mutter nach einem Herzinfarkt im Wachkoma war. Und das war nicht nur mal eben eine kurze Zeit, es waren 5¼ Jahre. Und in dieser Zeit hatte sie keine Möglichkeit, sich mitzuteilen. Sie konnte nicht irgendwie sprechen. Sie konnte sogar noch nicht mal ein Zeichen geben, dass ein Ja oder Nein gedeutet werden kann. Und ob Nahrung, Begegnung oder Verlassen des Bettes, alles nur komplett mit Hilfe. Und das muss schier unerträglich gewesen sein. Tatsache ist jedenfalls, dass wir wussten, sie hört uns, sie nimmt die Berührung wahr und sie ist auch in der Lage, alles zuzuordnen. Es muss unerträglich gewesen sein. Und die Antworten darauf, die sind bis heute noch nicht eindeutig. Ja, was soll das? Es bleibt blass, es bleibt unbefriedigend. Aber dagegen gibt es Gottes Wort, das mir auch in dieser Situation geholfen hat. Und das wollen wir mal miteinander anschauen. Jesaja 55. Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Wir gehen noch mal zu dem Hiob. Da sind die falschen Vertröster gekommen. Ich will mal so, das waren sozusagen die christlichen Starverteidiger. Ja? Und die haben, es gibt so 3 Wege, wie man da so verteidigen kann. Das eine ist juristisch. Juristisch heißt quasi, naja, also wer weiß, was du angestellt hat, dass es dir jetzt so dreckig geht. Ja, also da ist eine Ursache, dass es dir so schlecht geht. Also guter Lebenswandel bringt Glück, schlechter Lebenswandel bringt Leid. Aber so einfach ist das nicht, oder? Nette Menschen leiden und schlimme Gauner leben in Saus und Braus. Psalm 73. Also einige argumentieren juristisch, einige argumentieren dann pädagogisch, die falschen Vertröster sozusagen. Die sagen, schau nicht zurück, hör auf die Ursachen zu suchen und frage nach dem Wozu. Wozu ist das Leid jetzt gut? Und da sagt zum Beispiel eine querschnittsgelähmte Frau, ja, ohne meinen Rollstuhl wäre ich Gott weiter davongelaufen. So aus Überzeugung auch. Und das gibt es wirklich, dass schweres Leid im Rückblick der Anfang für etwas Tiefes, Großes und auch etwas Gutem werden kann. Da ist vielleicht eine Erkrankung, die plötzlich kommt, eine Verletzung oder etwas, man wird ruhig gestellt, man wird herausgenommen aus dem ständig im Betrieb sein. Und plötzlich ist es eine Phase, in der wir zur Ruhe kommen können, reflektieren können und auch die Zukunft ganz neu vielleicht ausrichten können. Von daher, diese Frage nach dem Wozu, die kann wirklich gut sein, aber sie muss nicht gut sein. Und sie gibt nicht immer Antworten. Der Tod eines Kindes oder der plötzliche Tod des Ehepartners, da gibt es keine hilfreiche Antwort in dem Moment. Christliche Strafverteidiger können aber auch theologisch argumentieren. Es muss mit dem Teufel zugehen, wenn es Menschen so dreckig geht. Und das ist jetzt ganz einfach und praktisch. Für Sonnenschein und Liebesglück ist Gott zuständig. Und für Zahnschmerzen, Liebeskummer und Unwetter ist der Teufel zuständig. Schön einfach, oder? Und ich will mal sagen, das ist auch nicht völlig falsch. Der Feind wird beschrieben in der Bibel als Mörder und Lügner, der einem nichts Gutes gönnt. Aber was lernen wir denn bei Hiob? Der Böse kann nichts tun, ohne dass Gott es zulässt. Die Hiob-Geschichte ist wichtig zu lesen, vor allen Dingen den Anfang mal. Aber wir merken, die Frage nach dem, warum lässt Gott das Leid zu, ist die damit jetzt beantwortet? Noch nicht so richtig, ne? Wenn es ernst wird und unser Herz trifft, dann gibt es keine schnelle Lösung. Es gibt oft keine wirkliche Antwort auf das Warum. Und das, was wir an Lösungen anbieten, das funktioniert vielleicht in der Theorie, es tröstet aber kein wundes Herz. Und deswegen ein dritter Versuch, Stopp zur Anklage. Wir kommen nochmal auf das Gerichtsverfahren zurück und den philosophischen Ansatz. Wir klagen Gott an. Das darf er nicht tun. Aber wir werden das Geheimnis nicht lüften. Und bei der Geschichte vom Hiob gibt es eine unsichtbare Welt. Gott redet, der Satan redet mit Gott und will, verhandelt mit Gott, dass er den Hiob, den frommen Hiob, doch mal über seine Grenzen hinausführen darf. Und Gott gewährt es, aber bis zu einer bestimmten Grenze. Und das ist eine Bühne, die liegt da oben irgendwo, ja? Aber Hiob lebt hier. Und diese unsichtbare Bühne, die sieht er nicht und er ist in seinen Problemen und in seiner Not und hat es noch nicht durchschaut. Und dann ist es gut, wenn nicht wir uns als Weltenrichter aufführen und als weise Ratgeber, die genau wissen, wie was einzuordnen ist, was Gott gerade tut. Hiob wusste es auch nicht. Lange nicht. Bis am Ende seines Lebens Gott sagt, du wirst jetzt gesegnet. Mehr als du vorher gesegnet worden bist. Und Gott war sehr froh, dass Hiob treu geblieben ist. Aber diese unsichtbare Welt, ja, das ist die Bühne, die wir nicht sehen und die wir manchmal auch, an der wir leiden. Aber die Anmaßung, Gott müsse sich vor dem hohen Gerichtshof unserer Vernunft verteidigen, die ist an sich schon ziemlich dumm. Gott soll sich rechtfertigen. Auch hier eine Bibelstelle mal im Jesaja 45, Vers 9. Denen, die im Streit mit ihrem Schöpfer leben, wird es schlimmer gehen. Sind sie doch nur eine unter vielen Tonscherben. Streitet der Lehm mit dem, der ihn formt und sagt, was machst du? Schreit der Topf, du hast zwei linke Hände oder du bist zu ungeschickt? Ja, das Bild vom Ton und vom Töpfer. Ja, wir sind der Ton in der Hand des Töpfers. Und wir, so die wir hier sind, wir sind die von Gott Befragten, die auf 1000 Fragen nicht eine Antwort wüssten. Ebenso gottlos ist es zu meinen, wir sollten oder könnten Gott verteidigen. Also richtig bei der Antwort sind wir aber immer noch nicht. Deswegen der vierte Versuch. Keine heile Welt. Die Bibel nimmt da kein Blatt vor den Mund, wenn sie den Menschen beschreibt. Am Anfang der Bibel ist der Mensch noch sehr gut. Aber nach der Abkehr, dem Vertrauensbruch und dem Ungehorsam gegenüber Gott, sieht es anders aus. Da heißt es im 1. Mose 6, der Mensch ist voller Bosheit. Und noch deutlichere Worte finden wir im Neuen Testament bei Paulus. Habe ich auch mitgebracht, Römer 3, Vers 23. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Naja, wenn wir dann in die Welt schauen, dann wird uns klar, es ist ja eigentlich kein Wunder, wie es gerade läuft. Wie viel Leid verursachen wir Menschen denn selber? Wie gehen wir denn mit unserer Umwelt um, wenn das wahr ist? Wie ist das mit den Mitmenschen, wenn das wahr ist? Und dann haben wir plötzlich den Ursprung für Egoismus, Lieblosigkeit, Hass und Gier, Hochmut und anderes. Nein, eine heile Welt ist das nicht. Aber ich kann auf der anderen Seite auch nicht sagen, ja, aber die anderen sind schuld, sondern ich merke, ich bin ja ein Teil davon. Ein Teil von all dem steckt ja auch in mir. Aber so richtig die vollständige Antwort ist das noch nicht. Deswegen ein fünfter Versuch. Gott will kein Leid, sondern Heil. Ist das so? Wer sich daran macht, den roten Faden in der Bibel entlang zu gehen, der sieht, dass Gott gefällt kein Leid. Ihm liegt alles daran, dass Menschen am Leben bleiben, statt zugrunde zu gehen. Schon im Alten Testament lässt Gott ausrichten, mir macht es keine Freude, wenn ein Gottloser sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Kehrt um, verlasst die alten Wege. Und ein anderes cooles Versprechen, weil es oft zitiert wird und ich finde es wirklich auch extrem stark, ist in Jeremia 29, Vers 11. Na? Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Gott will aus dem Leid befreien. Und wir erleben das doch auch, wenn wir zu Gott schreien im Gebet. Wie oft passiert es, dass wir auch seine Antworten erfahren, oder? Denken wir mal an Gebete, die wir zu Gott vielleicht geschrien haben und wir haben erlebt, wie Krankheit geheilt wurde. Oder wie Gott auch hilft, aus Depressionen herauszuführen, schwierige Umstände zu ändern, Beziehung zu heilen. Aber Gott will mehr als das, nur aus dem Leid zu befreien. Er will tatsächlich das Heil. Und Heil ist wirklich mehr als nur aus dem Leid befreien. Es ist Rettung. 1. Timotheus, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Okay, was heißt jetzt retten? Das heißt, er möchte eine neue Beziehung zu ihm. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass jeder Mensch nicht länger von ihm wegläuft, sondern umkehrt und seine Liebe erwidert. Gott will kein Leid, sondern er will das Heil. Die geheilte und im Frieden Gottes gefundene Beziehung zu Gott. Und jetzt mein sechster Versuch. Es ist der letzte und vielleicht entscheidende Versuch. Nur an einer Stelle kommt unser Herz zur Ruhe. In Jesus Christus. Ja, es kommt zur Ruhe. Wie kommt unser Herz zur Ruhe? Es braucht diese Grundübung des Glaubens, dass unser Blick auf Jesus Christus gerichtet sein muss. Erst da kommt das Herz zur Ruhe. Wenn wir fragen, ob denn Gott wirklich für uns ist oder nicht gegen uns ist, dann findet unser Herz nur Trost. Paulus drückt es so aus: Seht doch mal, was Jesus getan hat. Seht doch mal, was Jesus getan hat. Und hier lesen wir es, Römer 8, Vers 31 und 32, da will ich jetzt noch etwas drauf Bezug nehmen. Da heißt es, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Seht doch, was Gott getan hat, dass er uns Jesus gab. Da ist sein Herz. Und sonst nirgendwo. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, dann indem wir Jesus kennenlernen. Gott ist Liebe und kein Dämon, das sehen wir in Jesus. Und Gottes Liebe, die ist, wenn wir die beschreiben wollen, dann ist sie rein. Sie ist herzlich, seine Liebe ist ausdauernd. Seine Liebe ist heilend, versöhnend. Tröstend und vollendend. Wenn wir mit diesem Vers sehen, Gott hat seinen Sohn eben nicht verschont, im Glaubensbekenntnis heißt es, gelitten unter Pontius Pilatus, also unter diesem Gericht, dass er ja sterben soll. Aber Jesus hat sein Herz anrühren lassen von der Krankheit und dem Leid der Menschen. Er hat sein Herz anrühren lassen, auch in seinem tiefsten Todesleiden ist er bis hinuntergestiegen und hat es auf sich genommen. Und im Schmerz und der Verachtung hat er sich unterworfen. Ja, das hat er getan. Und wenn wir dann von unserem Leiden sprechen, dann sagt uns der Gekreuzigte und schaut dir dabei in die Augen. Ja, Menschenkind, das kenne ich. Ich weiß, was du fühlst. Ich weiß, wie es dir jetzt geht. Aber du darfst sicher sein, in deinem Leid bist du nie allein. Ich bin an deiner Seite und ich bleibe an deiner Seite. Und ich trage dich und ich führe dich dadurch. Das kann Trost geben, das kann Halt geben, das kann uns einen ganz neuen Blick auch für das Leid geben, wenn wir sehen, das ist Jesus, das Herz Gottes. Gott hat seinen Sohn für uns hingegeben, für uns alle. Und das ist egal, wie gut oder wie schlecht das eigene Leben war. Du bist es Gott wert, dass er sich opferte. Es mag sein, dein Leben verläuft gut, dann freu dich daran und danke Gott. Solche Phasen gibt es und das ist schön. Es kann sein, dein Leben läuft schwer, dann klage es Gott und lieg ihm damit in den Ohren. Es kann aber auch sein, dass du gerade beides erlebst. Wahrscheinlich sogar, oder? dann schau auf Jesus. Und wenn du das alles nicht mehr verstehst, was geschieht, dann darfst du wissen, er kann es gar nicht böse meinen. Er hat es bewiesen. Es ist ausgedrückt, dass es in seinem Kommen und in seinem Hiersein dazu dient, dass du mit Gott versöhnt sein darfst. Die Jesus-Perspektive, um die geht es in all dem. Dass er es gut meint. Dass das, was im Dunkeln bei dir gerade ist, wo du etwas bösartig oder feindselig erlebst, zu wissen, diese tiefe Zuneigung, Jesus, seine Liebe, die durchdringt das alles und formt es um. Aber das werden wir nur erleben, wenn wir diesen Schritt auch wagen, mit ihm zu gehen. Und dann brauchen wir die leidigen Vertröster nicht, die Hiob an der Seite hatte, sondern wir können zu Jesus fliehen und können sagen, du bist bei mir, dauerhaft. Und Jesus hat nicht nur das Leben hier im Blick, sondern er hat auch das Ende gesehen und den Sieg über den Tod und den Teufel und dass der Teufel gar nicht mehr siegen kann. Das heißt, mit ihm wird das Leben hier ein bisschen gut, aber in der Ewigkeit wird es erst richtig gut, wenn er wiederkommt. Soweit mal die 6 Versuche. Vielleicht ist etwas für dich dabei, wo du sagst, das will ich ausprobieren, neu ausprobieren. Aber wir haben auch einen Auftrag, eine letzte Frage, die ich dir gerne noch mitgeben möchte auf den Weg. Es ist so, dass du vielleicht Leid erlebst, aber deine Umgebung ja auch. Und deswegen die Frage an dich, was kannst du, was kann ich tun, um Leid zu verhindern oder zu mildern? Welche Einstellung habe ich zu Leidtragenden? Kann ich etwas tun, dass das Leid in der Umgebung meiner Mitmenschen erträglicher wird? Durch Beten, durch Zuhören, durch Besuche, vielleicht auch durch couragiertes Auftreten, um sie zu schützen, was auch immer. Ich bin überzeugt, dass Leid auch durch einen jeden von uns anders werden kann. Aber ihm können wir schon Danke sagen, ihm, unserem Herrn Jesus, mit Worten, Liedern und unserem ganzen Leben. Und um diesen Vers noch einmal zu lesen, zum Abschluss, Römer 8, Vers 31. Gott ist für uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Amen. Warum ein Lied? Ne? Dann bete ich noch mit uns. Großer Gott und Herr, wir sind hier zusammen ganz unterschiedlich und jeder von uns hat etwas, was mit Leid zu tun hat. Persönlich oder im Umfeld. Und das bringen wir dir gerade. Wir bringen dir diesen Schmerz, diese Wunde, die offenen Fragen, die damit zusammenhängen und auch das, was, ja, wo wir uns Antwort wünschen. Aber du hast einen Plan, du hast eine geistliche Perspektive darauf und die wollen wir versuchen zu verstehen und einen Zugang zu finden. Und wir werden das wahrscheinlich nur tun können, wenn wir erkennen, was du in Christus für uns getan hast. Deine Liebe, Jesus zu geben. Und Herr Jesus, wir danken dir, dass du diesen Weg gegangen bist und dass das für jeden persönlich gilt. Und darum bitten wir dich, dass wir das auch als Trost in unserem Leben haben dürfen, dass du mitfühlen kannst, genau weißt in jeder Situation des Leides und des Schmerzes, was es bedeutet. Und du bist an unserer Seite in jedem Augenblick. Wir danken dir. Amen.